Ich begrüße Uta Crispin hier, Revierförsterin in Erfurt. Hallo Uta.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass du endlich wieder da bist. Wir hatten eigentlich gesagt, alle 3 Monate. Das letzte Mal so richtig warst du hier im Februar und dann kam Corona.
Ja, leider. Leider war das so. Einmal haben wir telefoniert. Aber ja, jetzt ist einmal ausgesetzt sozusagen. Mhm. Es ist überfällig. Also wir müssen die doppelte Zeit jetzt reden.
Genau, wir reden einfach nicht nur 1 Stunde, sondern 2 Stunden.
Genau.
Und da kommt mal kurz Corona, da bist du kurz mal nicht hier und schwupps bist du Försterin des Jahres. Wie konnte das denn passieren?
Ach ja.
Ist das dein Lieblingsthema?
Nein, ich freue mich natürlich, diesen Titel da bekommen zu haben, aber ich bin jetzt nicht so dieser, wie soll ich sagen? Also ich freue mich, aber ich brauche diesen ganzen Rummel drumherum nicht.
Es war auch gar nicht leicht, den Termin für heute auszumachen, beziehungsweise hattest du nur heute Zeit, hast du geschrieben und sonst eher nicht. Wie viele Presseanstürme sind denn auf dich niedergeprasselt?
Ja, das waren tatsächlich schon einige und das nimmt alles Zeit in Anspruch und das ist natürlich auch alles nett, aber die Zeit, die gibt einem eben auch keiner zurück und deswegen bin ich dann auch ganz froh, wenn das dann irgendwie auch wieder aufhört und das ganz normale, also es geht ja weiter, das ganz normale Leben, das ist jetzt Quatsch, aber so dieser ganz normale Dienst und diese normalen Abläufe, wenn die einfach wieder da sind, ist auch gut, alles schön.
Ich hatte ja hier auch ein Gespräch zu eben diesem Preis, also quasi über den Preis ein Interview gemacht und da hatten wir es auch so ein bisschen rauskristallisiert, dass du quasi die einzige Frau bist im Rennen und da habe ich mich so gefragt, ist eigentlich Förstersein noch so ein klassisches Männerding oder wie würdest du sagen, wie ist das verteilt, gibt es viele Försterinnen?
Naja, es gibt wahrscheinlich noch zu wenig Försterinnen. Das ist tatsächlich noch so ein bisschen anders aufgeteilt. Also es gibt noch mehr Männer. Da ist jetzt allmählich sicherlich ein Wandel zu erkennen, aber das dauert. Es dauert wahrscheinlich genauso lange, wie Bäume wachsen. Und im Wald geht es halt vielleicht auch noch mal ein bisschen langsamer tatsächlich. Mhm. Aber insofern ist es natürlich auch schön, wenn die Frauen nachrutschen und dann auf diese Art und Weise gewertschätzt werden. Das ist schon toll.
Und an dieser Stelle kann ich dich jetzt endlich auch mal fragen, wolltest du eigentlich schon immer Försterin werden? Gab es die kleine 3-jährige Uta, die immer in den Wald gegangen ist und gesagt hat, hier will ich immer sein?
Nein. Also es gibt ja solche Förster und ich muss sagen, ich bin das nicht. Bei mir hat sich das erst ergeben tatsächlich. Ich wollte immer arbeiten gehen und ich hatte diverse Berufsideen. Das ging von Schiffskoch los und endete bei, weiß ich nicht, Zirkusdompteur oder sowas. Also ich wollte verschiedene Dinge machen, aber ich wollte immer irgendwie arbeiten. Also ich wollte eigentlich niemals, also so dieses, ich möchte mal studieren, hatte ich nicht. Mhm. Das ist erst später gekommen. Ich wollte irgendwie tätig sein. Und ich bin auch heute noch jemand, der lieber tätig ist, als irgendwo rumsitzt, jetzt in Anführungsstrichen rumsitzt. Und diese Kopfarbeit, die finde ich wichtig und die ist auch notwendig, aber ich bin eher so der Macher. Also ich mag es sehr, auch körperlich aktiv zu sein. Das tut mir gut.
Und wie kam es dann? Wie kamst du zum Wald?
Na, ich habe tatsächlich erst im Wald gelernt. Also ich bin Forstfacharbeiter geworden. Aha. So nannte sich das zu DDR-Zeiten. Forstfacharbeiter, Mechanisator. Heute würde man Forstwirt sagen. Ein schönerer Begriff. Das habe ich in der Dübener Heide gelernt, also zwischen Leipzig und Wittenberg. Und danach habe ich im Wald gearbeitet tatsächlich. Also so, wie man als Forstfacharbeiter eben gearbeitet hat, als einzige Frau da auch in so einer Männertruppe. Und ich hatte so einen kleinen Rücketraktor und das war natürlich toll. Also ich habe da gerne gearbeitet. Und aber aus dieser Zeit oder in dieser Zeit entstand dann auch der Wunsch, vielleicht trotzdem zu studieren und den Kopf anzustrengen nochmal, weil es ist tatsächlich so, die körperliche Arbeit im Wald, die ist schon richtig anstrengend. Mhm. Und ich hatte damals so die Angst, dass ich, dass das noch nicht alles gewesen sein könne. Also du bist einfach nach diesem Tätigsein kaputt. du schaffst dann auch nicht mehr irgendwie über irgendwas großartig nachzudenken. Ne? Also ich habe dann irgendwelche Sprachkurse an der Volkshochschule besucht und bin in irgendwelche Chöre gegangen, einfach um auch so einen Kopfausgleich zu haben. Ne? Also nicht nur dieses körperliche geschafft sein. Also ich dachte immer, mein Kopf ist zu wenig angestrengt. Und daher kam dann auch diese Idee zu studieren. Aber ich bin ja jetzt auch jemand, der einen großen Garten hat und der einen Haufen Tiere hat und so, jetzt gerade nicht so viel, aber der immer dann auch noch arbeiten muss. Ne? Also ich brauche dieses Tätigsein einfach. Ja, und so kam das. Also ein bisschen später einfach. Und dann war es aber, jetzt ist es so, als ich dann mein erstes Revier hatte und da so eingetaucht bin, dann hat sich das manifestiert und es ist nichts anderes, meine ich, denkbar. Also ich möchte niemals in irgendeinem Büro permanent sitzen müssen. Also das wäre jetzt nichts für mich.
Also Försterin ist quasi schon jetzt so dein Plan für...
Ja, das kann jetzt so bis zur Rente, sage ich mal. Also mit all diesen Zusatzdingern, ne? Also mit Menschen treffen und mit diesem Wildladen und mit den Veranstaltungen, das schätze ich schon sehr. Also diese Abgeschiedenheit eines Revieres irgendwo ganz weit weg, mit all diesen Dingen nicht drumherum, würde mir vielleicht auch nicht so ganz gefallen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde dieses Bunte ganz schön.
Das ist ja am Ende auch das, was dich so, glaube ich, als für diesen Preis so verdächtig gemacht hat, dass du dieses Drumherum, dieses Waldpädagogische und alles, was
das hast gefällt du da mir so auch tatsächlich sehr.
Und genau, so kannst du quasi auch die nächsten vielen, vielen Jahre immer wieder hierher kommen zum Interview.
Wir nehmen uns das so vor, genau.
Ich habe gestern nochmal in unser letztes Interview reingehört vom Februar. Da waren wir beide und du vor allem ganz angetan von den ersten Frühlingszeichen im Wald. Die ersten Blümchen, die gekommen sind, die ersten Knospen, die geknospt haben. Und jetzt schwuppdiwupp ist der ganze Frühling durch. Der Sommer ist schon auf seiner Endlaufbahn. Wie habt ihr denn die letzten Monate oder wie hast du die letzten Monate im Wald wahrgenommen? Wenn man jetzt hier in der Stadt ist und arbeitet, da war alles anders wegen Corona. Wir hatten eben im Vorgespräch schon gesagt, im Wald war das nicht so ein Thema. Hat sich bei euch irgendwas verändert?
Naja, Corona war jetzt so direkt für uns nicht das Thema, aber indirekt. Also wir haben wenn ich jetzt zurückdenke, es war Februar, wir hatten mit unserem Holz, waren wir noch nicht so ganz fertig. Das heißt, wir haben im März diese letzten Arbeiten noch durchgeführt und ich glaube Mitte März war es, als sozusagen alles dicht gemacht wurde. Und da war es tatsächlich so, dass der Wald sich füllte und dass es zwischenzeitlich sehr kurios war im Wald. Also es waren, auf den Straßen waren keine Autos, ne? Also als ich von mir zu Hause in den Steigau fuhr, da war irgendwie, war da niemand gefühlt, aber im Wald waren Heerscharen von Menschen. Und das war zu einem gewissen Zeitpunkt sehr komisch, weil natürlich am Anfang die Leute weder irgendwelche Abstände noch sonst irgendwas, also da wirkte es wie so ein großes Party machen im Wald. Mhm. Danach wurde das ja kontrolliert auch und reglementiert. Also da fuhr das Ordnungsamt da durch den Wald und auch die Polizei und man guckte danach, ne? Und dann waren die Leute genauso unterwegs, halt nur in kleineren Gruppen, ne? Oder eben nur zu zweit. Aber gefühlt unendlich viele Menschen. Und das hat man also daran gemerkt, dass also es gab irgendwie keinen Weg, den du gehen konntest, ohne auf irgendeine Gruppe oder auf irgendwie zwei Leute zu stoßen, die da saßen oder die blöderweise natürlich auch ihren Müll hinterlassen haben. Also an diesen Müllsachen haben wir es ganz deutlich gemerkt. Der war Müll an Stellen, da war noch nie Müll gefühlt. Überall entstanden diese Stockhütten, ne? Also die Kinder so gerne bauen, Holzzelte, genau. Unser Chef hat die dann Corona-Zelte genannt, weil da, wo vorher, sagen wir mal, 2, 3 standen, waren plötzlich 10, 20. Also das war richtig auffällig. Also viele Kinder, viele Jugendliche, was auch immer, Familien. Also es waren unendlich viele Leute da. Das hat so ein bisschen auch diese Arbeit also unsere Nacharbeiten, ne? Also du musstest immer wieder auch erklären, was machen sie da und so weiter und so fort. Also dieser Holzverkauf, also wir haben unser Holz noch wunderbar verkaufen können, das ging alles, ne? Mhm. Die Holzabfuhr hatte Schwierigkeiten, in den Waldweg zu kommen, weil überall die Autos parkten. Mhm. Also ich musste dann so Schilder und Schranken, so Behelfsschranken aufstellen, dass die Leute sehen, das ist ein Waldweg, da muss im Zweifelsfall entweder ein Rettungswagen rein oder eben auch ein Holz-LKW, der 20 Meter lang ist, ja. Also die haben die Wege zugeparkt. Also das war extrem, ja. Mhm. Das fiel so auf. Und das hat es manchmal dann natürlich auch ein bisschen nervig gemacht. Wobei natürlich, ich kann mir das vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es einem geht, der in so einer Neubauwohnung sitzen mhm. sollte. Ja, wo soll der hin? Keine Frage, Spielplätze waren zu und so. Da ging natürlich nur Wald, ne? Aber ansonsten haben wir unser Waldtun ganz normal durchgeführt und haben natürlich immer wieder sorgenvoll zum Niederschlag geschaut, ne? Der sich ja jetzt nicht so üppig im Frühjahr gezeigt hat, wie wir uns das gewünscht hätten. Und das hat sich natürlich auch so durchgezogen durch dieses Jahr. Im Garten und auf den Feldern ist das, glaube ich, nicht aufgefallen. Also mein Garten ist grün. Hm. Ich musste Rasen mähen öfter als im vorigen Jahr. Also in den oberen Bodenschichten kommt schon das Wasser an. Im Wald, denke ich mal, werden wir damit noch eine Weile zu kämpfen haben. Hm. Da ist es jetzt nicht so, dass da eine Entspannung aufgetreten wäre. Ganz im Gegenteil. Hm. Also die Nadelbäume, also ich weiß nicht, wer ab und zu in den Wald geht oder wenn du in den Wald gehst, ich weiß nicht, ob ein Spatenstich tief die Feuchtigkeit vorgedrungen ist. Ich bezweifle es. An einigen Stellen ist es natürlich feucht, keine Frage. Vielleicht, wo die wasserundurchlässigen Schichten ein bisschen höher liegen. Aber der ganz normale Waldweg, der ganz normale Waldboden ist trocken, ne? Also der Niederschlag, der jetzt gekommen ist, der verdunstet zu zwei Dritteln, zur Hälfte, weiß ich nicht genau, der kommt auf dem Waldboden nicht an.
Ich erkläre mal Leuten, wenn sie sagen, ja wieso denn, immer mit diesem Bild, was sich so bei mir eingebrannt hat, dass die Blätter des Waldes quasi wie so einen Schirm machen und das Wasser quasi gar nicht durch die Bäume durchkommt. Ja. Das ist es am Ende, oder?
So ist es auch. Also die Blattoberfläche, die ist so riesig, ne? Also schon, es ist wie so ein Schild, die Blattoberfläche fängt ganz viel ab. Von dieser Blattoberfläche verdunstet auch ganz viel. Also das ist ja tatsächlich so, du im Wald, wenn du dich unter einen Baum stellst, wann kommt da der Regen unten an, ne? Und man hat ja auch immer gesagt, im Wald regnet es zweimal, weil irgendwann ist der Regen vorbei, da regnet es immer noch im Wald, weil da von den Blättern so ein bisschen was noch runterkommt. Aber also da kommt tatsächlich ein Bruchteil an. Mhm. Und das ist natürlich schon so, dass die Bäume, man sieht es auch, also viele Bäume sind jetzt inzwischen auch schon wieder schütterbelaubt. Ne? Also da ist wie so eine Art Blattfall schon eingetreten. Also der ein oder andere Baum sieht tatsächlich schon wie Herbst aus, ne? Wenn man so im Wald schaut. Und das ist mit Sicherheit dieser Trockenheit. Mhm. Also wir bräuchten im Winter und im Herbst, ne? Laub ist weg, liegt auf der Erde. Da bräuchten wir die Niederschläge. Die müssten, und da kämen die auch zum Waldboden. Ne? Keine Blätter oben. Das heißt, der Regen, der Niederschlag kommt durch. Schnee, der so allmählich dann wegtaut. Ne? Das wäre so das, was man sich wünschen würde.
Können wir hoffen auf den Herbst und Winter, dass da was natürlich passiert. Wir müssen noch einmal kurz zu den Menschen im Wald zurückkommen. Ein großes Thema waren auch die Crossbike-Fahrradstrecken, die es im Steiger schon lange, lange gibt, illegal, aber viele Jahre hat es irgendwie nicht gestört. Warum jetzt auf einmal?
Naja, dieselbe Geschichte. Da, wo vorher zwei so eine Holzhütchen standen, stehen jetzt 20. Und da, wo vorher, sagen wir mal, 5 oder 10 Leute Fahrrad gefahren sind, da sind es jetzt eine Vielzahl von Leuten geworden. Und die Strecken sind eben aus dem sogenannten Bunker, den es tatsächlich schon eine Weile gibt, oder den es eigentlich von Anfang an, seit ich in Erfurt war, war mir schon bewusst, dass da Leute Fahrrad fahren.
Was heißt Bunker?
Das ist so eine Stelle im Steiger, die ist allgemein bekannt. Da sind immer schon irgendwelche Jungs Fahrrad gefahren. Und da konnte man, ich sag mal, da konnte man mehr oder weniger damit leben, weil das war nicht über Gebühr belastet. Also du kannst ja überall im Wald Fahrrad fahren, ne? Sobald du anfängst, Schanzen und irgendetwas zu bauen, künstliche Wege oder die permanent zu fahren und die Breitung und du baust irgendetwas hin. Und das ist so das Problem. Wenn du da irgendwo Fahrrad fährst und da ist ein Weg, alles gut, kannst du machen. Mit Rücksicht auf alle anderen, ne? Eigentlich auf festen Wegen ist Fahrradfahren gestattet. Dann wäre jetzt eine Definition, was ist jetzt ein fester Weg? So, und wenn da ein Trampelpfad ist, ne, und der ist natürlich uncool, da wird dann eben die erste Schanze gebaut, dann kommt die nächste Schanze dazu. Dann wird der ausgefahren, dann ist ein fester Weg dazwischen, der wird überfahren. Und dann wird es komisch, ne, dann, und das Ganze jetzt mal x, also mal viele Leute machen es plötzlich. Dann wird es eben, ne, aus einer Hütte wären ganz viele und aus einer Strecke wären eben plötzlich ganz viele. Und das nimmt dann überhand. Und sobald irgendetwas passiert, und es ist eben etwas passiert, muss man eben intensiver danach schauen. Und da, wo vorher eben noch Gras wuchs, weil eben nicht so viele Nutzer lang gefahren sind, da wächst jetzt nichts mehr. Und das ist, also, das hat so zugenommen auch, sodass wir gesagt haben, also es geht so nicht. Also wir müssen da irgendeinen Weg finden, also wir müssen irgendeine Lösung finden, kreieren, wie auch immer. Ob wir die im Steiger dauerhaft finden, sei dahingestellt. Das ist eben Landschaftsschutzgebiet, der Steiger. Da sind geschützte Landschaftsbestandteile zusätzlich noch drin. Und da jetzt eine größere Strecke zu etablieren, wo es legitim wäre, auch zu bauen und Schanzen zu nutzen und so weiter, das wird sehr schwer werden. Ne? Also der Steiger ist einfach sehr klein.
Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass quasi diese verstärkte Nutzung während der Corona-Zeit ja auch wieder jetzt wahrscheinlich schon abgenommen hat, also so wie die normalen Waldbesucher weniger, nehme ich an, wieder geworden sind, wird das ja auch bei den Fahrradleuten so der Fall sein. Wenn man, keine Ahnung, so die ursprüngliche angelegte Sache legalisiert? Was?
Also es ist interessant, also man muss jetzt einfach, ich denke, es ist jetzt eine gute Gelegenheit, irgendeine Version zu etablieren. Ne? Mhm. Entweder irgendetwas zu legitimieren, irgendetwas zu kreieren, wie auch immer. Also nicht da weiterzumachen, wo man angefangen hat, also zu wissen, da gibt es etwas, das ist eigentlich nicht richtig. Das wäre jetzt schade, wenn wir dort wieder hinkämen. Mhm. Sondern es wäre jetzt wirklich gut mit Akteuren, die sagen, wir sind da sehr interessiert, wir wollen da dauerhaft irgendetwas finden, mit denen sich an einen Tisch zu setzen. Mhm. Das wäre sehr wünschenswert. Und da sind wir auch dran. Also ich denke, im September werden wir sicherlich noch mal so eine Runde etablieren, wo die Leute, also sowohl die Fahrradfahrer als auch die Leute von der Naturschutzbehörde als auch wir, sich nochmal an einen Tisch setzen. Und dann werden wir gucken. Mhm. Wichtig wäre, dass die Fahrradfahrer sich, also dass wir können ja nicht mit 100 oder auch nicht mit 20 Fahrradfahrern individuell reden, ne, dass die sich irgendwie zusammentun und dass es da einen Ansprechpartner gibt, der im Auftrag oder im Namen dieser Leute agieren kann. Also deshalb haben wir auch schon vor Jahren gesagt, ne? Es wäre toll, wenn sich ein Verein finden würde, wenn es irgendeinen Träger gäbe, der sagt, klar, ich möchte das, ich bin der Ansprechpartner, ich übernehme da Verantwortung, ich übernehme Haftung und so weiter und so fort. Wenn sich das finden würde, wäre das super. Und das habe ich, glaube ich, das erzähle ich schon die ganzen Jahre, aber es war eben noch nicht so extrem wie jetzt, ne? Und jetzt gucken wir mal, ich hoffe, dass da was passiert.
Eine Kollegin von mir hatte vor einer gewissen Zeit schon ein Gespräch dazu mit einem Kollegen von dir vom Thüringen Forst, der meinte, er sieht es schwierig im Steiger aus Gründen und es gibt ja Strecken quasi im Thüringer Umland. So, ne? Ist natürlich die Frage, wenn man jetzt sagt, okay, Steiger, alles so gut wie geht abgebaut, würde ich behaupten, dann suchen sich die Leute trotzdem wieder irgendwie Wege, wo sie fahren können, was natürlich nicht ungefährlicher macht. Also so eine gesicherte Strecke macht es ja auch, beugt ja Unfälle vor, nämlich wenn ich Schilder hinstelle, Vorsicht, hier wird Fahrrad gefahren mit anderen Waldbesucherinnen und Besuchern und weiß ich nicht, auch für Rettungsmaßnahmen oder ähnliches wäre das wahrscheinlich.
Genau, also man muss sich an einen Tisch setzen, weil der Steiger ist tatsächlich nicht groß. Also da alle Interessen unter einen Hut zu kriegen, ist natürlich im Steiger schwieriger. Aber aus meiner Sicht sicherlich nicht unlösbar. Also ich habe dieses Gespräch auch gehört, fand es sehr interessant. Es war Herr Freise, unser Forstamtsleiter, der da sehr detailliert dazu gesprochen hat. Also alle die, was weiß ich, die rechtlichen Hintergründe. Er hat also alles genau aufgelistet und hat eben, da kam in diesem Gespräch natürlich auch diese Herausforderung, ne? Also du als Waldbesitzer hast gewisse Pflichten und Rechte und und der Bürger hat natürlich Interessen, natürlich auch Rechte und Pflichten, und das alles unter einen Hut zu bringen, ne? Und auf dem Wald liegen so viele Interessen, ne? Das ist eine Herausforderung. Mhm.
Dann sind wir gespannt, was vielleicht bei solchen Gesprächen herauskommt und wie möglichst alle irgendwie zufriedengestellt werden können. Wir machen mal eine kurze Pause. Wir haben nämlich jetzt schon 20 Minuten am Stück geredet. Das geht nicht. Ich brauche einen Schluck Wasser. Du vielleicht auch. Und ja, dann geht's okay, direkt weiter. Wie schnell so eine Musik vorbei sein kann. Wir haben jetzt noch direkt weitergeredet. Wir waren also offensichtlich noch gar nicht richtig fertig mit dem Thema. Du hast auch Kontakt mit Menschen, die diese Strecken im Wald befahren.
Genau, also ich habe praktisch vor 15 Jahren schon mit damals Jungs oder jungen Männern gesprochen, die damals schon gefahren sind und denen ich damals auch schon erzählt habe, Mensch, bleibt, wenn, dann in einem abgegrenzten Bereich, der tangiert keine Außenbereiche, baut nichts, nimmt den Müll weg etc. Ne? Und alles, dann kann man irgendwie damit leben. Ne? Wenn das aber zu, wie gesagt, wenn das dann überschwappt aus diesem einen Bereich heraus, wenn dann bauliche Aktivitäten plötzlich gefühlt in diesem ganzen Revier stattfinden. Überall werden Schanzen gebaut. Also ein normaler Wanderweg, ne? Auf dem sich plötzlich eine 1 Meter hohe Schanze auftut. Also das ist uncool. Ne? Also als ich gehe davon aus, okay, wenn der Spaziergänger da tagsüber kommt, nimmt er diese Schanze wahr. Aber jetzt lassen Fahrradfahrer diesen Weg fahren plötzlich mal, der, so wie ich jetzt ein halbes Jahr nicht in die Stadt gekommen ist, jetzt fährt er diesen Weg auf einmal und plötzlich ist da eine 1 Meter hohe Schanze. Also ich kann auch Fahrrad fahren. Ich weiß nicht, wie ich mit einer 1 Meter hohen Schanze plötzlich klarkäme. Also du würdest, also ich stelle mir vor, ich würde mich zu Tode erschrecken. Und das hast du plötzlich gefunden im Wald. Und klar, da habe ich natürlich unseren Traktorfahrer hingeschickt und gesagt, hier, das geht nicht. Die muss da weg. Also das geht nicht. Ne, das ist ein ganz stinknormaler Wander- oder auch meinetwegen Fahrradweg. Und plötzlich ist da so ein Hindernis. Ne? Also für die, die das wissen, alles gut. Aber für die, die es nicht wissen, kann das richtig, richtig gefährlich werden. Und sobald es dann eben diesen, ich sag mal, erträglichen Rahmen sprengt, dann muss man natürlich auch was tun. Also man ist als Eigentümer des Waldes dazu verpflichtet auch. Ne?
Und zeigt natürlich auch die Bedarfe, die offensichtlich da sind, so von den Leuten, die gerne diese Schanzen benutzen wollen. Und so die Frage, ne, wem wird Platz gegeben, wem nicht. Ein Bekannter von mir sagte, okay, für die Autos werden Straßen gebaut, damit sie zum Waldhaus kommen. Oder du sagst selbst, die parken unten zu, damit ich direkt zum Wald fahren kann, um dann nicht den weiten Anlaufweg zu haben. Das ist wahrscheinlich so eine Diskussion wie in Städten auch. Ne? Wer bekommt wie viel Platz? So ist im Wald am Ende auch nicht anders.
Ja, da muss man tatsächlich im Gespräch bleiben und muss auch neue Möglichkeiten etablieren. Das ist einfach so. Also man muss gucken, wie wird man neuen Anforderungen, gesellschaftlichen Anforderungen eben auch gerecht. Ne? Und da ist der Wald, gehört damit dazu. Also da müssen wir drüber reden. Das ist einfach so tatsächlich.
Wir biegen ab und gucken wieder auf vor allem erstmal wieder die Pflanzen und Bäume im Wald. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass es trotz des Regens, der ab und an jetzt im Sommer doch mal runterkam und der für Gärten und Felder gut war, für den Wald nicht so viel gebracht hat. Ich erinnere mich, wir hatten während der Corona-Zeit ein kurzes Telefoninterview, als es darum ging, dass der Thüringer Forst auch Gift eingesetzt hat. Ich glaube, es war gegen Schwammspinnerraupen.
Ja, ja.
Weißt du, ob das funktioniert hat? Also es war ja irgendwie, man spritzt es und sieht dabei quasi ja erst später, ob das was genutzt hat.
Also ich, da das nicht bei uns im Forstamt war, gebe ich zu, warte ich jetzt auch auf irgendeine Veröffentlichung aus diesen Ämtern, wo das Ganze passiert ist. Also ich weiß nur, dass diese Aufregung wahrscheinlich wieder ein bisschen abgeebbt ist, die es darum gab, wahrscheinlich wegen anderer Dinge. Also das, ich beantworte das beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, weil ich weiß es nicht. Ich habe mit diesen Forstämtern nicht gesprochen. Ich weiß nur, dass sobald du in Bereiche fährst, wo zum Beispiel noch ein paar Fichten stehen, also hier im flachen Land zum Beispiel, also die Fahner Höhe, also diese Waldflecken, die es hier im Thüringer Becken gibt, ne? Und überall, wo da Fichte steht, dass die ganz, ganz gruselig aussieht. Und die wenigen Fichten, die wir in Erfurt im Steigau noch haben, auch die sind, glaube ich, fast alle inzwischen vom Borkenkäfer befallen. Also das ist das, was dazu kann ich jetzt was sagen. Also das ist, da ist die Gefahr gar nicht gebannt. Ne? Also die Fichten, Wälder, die es hier im Umkreis noch gibt, die werden sich verabschieden, so peu à peu. Ne? Und deshalb nochmal, das hatten wir auch damals im Frühjahr gesagt, also ich würde immer wahrscheinlich, also wenn es jetzt um eine alte Eiche oder um alte Laubbäume geht und diese Frage, muss ich da jetzt was machen, muss ich da jetzt Gift oder sollte ich da Gift einsetzen oder spiele ich da mit diesem Risiko? Also da würde ich wahrscheinlich immer zum obwohl ich es nicht mag, diesen Gifteinsatz, aber würde ich wahrscheinlich immer versuchen, diesen Baum irgendwie zu retten, weil es ist schon sehr, sehr befremdlich oder schwierig oder gruselig, diese absterbenden Wälder da zu sehen. Mhm. Also jetzt diese Nadelwälder, wo man weiß, okay, die gehören hier nicht her. Man weiß es alles, ne? Und trotzdem ist es schon schlimm, dieses langsame Davongehen so zu beobachten. Mhm. Ne? Und das tut einem schon weh. Und das Ganze jetzt auf Laubbäume, also dieses Risiko würde ich wahrscheinlich nicht eingehen. Und ich hoffe einfach, dass es funktioniert hat, dass diese Eichen praktisch nicht vom Schwammspinner leer gefressen worden sind.
Ich hatte letztens so eine Erkenntnis über Stadtbäume. Da hieß es, also es werden ja in der Stadt auch Bäume gefällt, aus Gründen, diversen Gründen. Und dann wird ja gesagt, okay, wir pflanzen nach Ersatzpflanzung. Ja. So, ne? Dass das aber zum einen natürlich gut ist, zum anderen aber auch ein Problem ist, weil die alten Bäume die Wurzeln so tief haben, dass sie lange Zeit noch irgendwie an Wasser kommen, die neuen aber nicht und die dann quasi ständig bewässert werden müssen. Wenn jetzt bei einem Wald quasi, wir nehmen an, die großen alten Bäume werden halt abgefressen und dann wird irgendwie was Neues gepflanzt. Ist das da quasi auch das Problem? Könnt ihr irgendwie Bäume bewässern? Macht man das?
Nee, also bis jetzt wird sowas nicht gemacht. Also deshalb... Du kannst dich vielleicht erinnern, wir haben ja immer gesagt, so ein Wald muss aus dicken, dünnen, alten und jungen Bäumen bestehen. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das, so müssen Wälder aussehen. Das heißt also, vielleicht ist es auch an gewissen Stellen gar nicht schlimm, wenn die alten, vielleicht auch abgestorbenen Bäume einfach stehen bleiben. Sie werden stehen bleiben müssen in einigen Bereichen, weil sie gar nicht verkaufsfähig sind. Also die Leute, die diese Bäume jetzt besitzen, egal ob das ein Privatmensch ist oder das Land, es ist ganz schwer. Der Holzmarkt ist voll mit dieser Fichte. Es gibt keinen Absatz dafür. Ne? Mhm. Und das heißt, es werden da auch Bäume stehen müssen. Und vielleicht ist es gar nicht ganz schlecht, weil eben durch diese unterschiedliche Durchwurzelung, weil da vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten auch für die aufkommende Naturverjüngung herrscht. Also es ist eine Beschattung da, es ist vielleicht eine andere Bodenstruktur da. Also die Bäume können wahrscheinlich schon gegenseitig oder das Wurzelwerk, selbst wenn oben der Baum abgestorben ist, vielleicht können die schon voneinander profitieren. Und so ein gemischter Wald, der ist, wie gesagt, aus meiner Sicht das, auf was man setzen sollte, ne? Selbst wenn da auch oben drüber was abstirbt, manche Bäume fallen schnell in sich zusammen, manche brauchen viel länger. Also die Buchen, die haben, wenn sie abgestorben sind, also kein ewiges Leben. Ne? Die sind sehr gefährlich, die brechen auch schnell zusammen. So eine Eiche ist ganz anders. Und trotz allem erhalten die Wurzeln da noch irgendetwas? Da gibt es eine Symbiose zwischen Pilzen und diesen Wurzeln, sicherlich auch noch auf eine längere Zeit und wahrscheinlich auch eine positive Auswirkung auf dieses Waldklima, was es ja immer noch gibt. Und diese Naturverjüngung, die da kommt, also ich glaube, die profitiert dann schon auch von abgestorbenen Bäumen oben drüber, wenn sie denn nicht gefährlich sind und man sie stehen lässt.
Wer auch von abgestorbenen Bäumen profitiert, sind Tiere. Wir waren letztes Mal nämlich beim Bereich Tiere angekommen. Wir reden immer über Bäume, über Pflanzen, was total wichtig ist. Aber es gibt ja noch diese anderen Lebewesen im Wald. Wir hatten schon kurz drüber geredet, was es für große Tiere gibt. Keine Bären zum Beispiel, aber Rehe zum Beispiel und auch ganz kleine. Ich habe mich so gefragt, was sind denn so gefährdete Tiere? Also der Borkenkäfer ist es wahrscheinlich eher nicht. Aber gibt es so Tiere, die jetzt vielleicht auch konkret hier im Steiger noch leben, aber irgendwie so wenig sind, dass man darauf achten muss, dass die nicht aussterben?
Naja, vielleicht über gewisse Fledermäuse müsste man sicherlich nachdenken, dass also da das entsprechende Totholz, die entsprechenden starken Bäume da sind. Für gewisse Spechtarten ist es wichtig, dass also so ein aufgeräumter und junger Wald bietet dann keinen Lebensraum für diverse Spechte oder auch Fledermäuse. Ne? Also da muss man, glaube ich, schon schauen. Gewisse Singvögel brauchen wiederum gewisse Insekten. Es gibt wahrscheinlich auch Käferarten, die auf zerfallendes oder modriges Holz angewiesen sind. Und wenn sich so ein Wald plötzlich verändert, dann haben natürlich auch solche Tiere es schwer. Also deshalb muss man wahrscheinlich auch wirklich darauf achten. Also im Steiger ist das, glaube ich, kein Thema, aber dass genügend Totholz und altes und starkes Holz vorhanden ist. Also da muss man schauen. Und da gibt's ja auch Tiere, die einem gar nicht so vordergründig bewusst sind, kleine Schnecken und irgendwelche Käfer, irgendwelche Insekten, die man so vordergründig gar nicht auf dem Schirm hat, ne? Aber ich weiß jetzt im Steiger nicht, ob wir da mit irgendeiner Tierart tatsächlich ein richtiges Problem haben. Nee, wahrscheinlich noch nicht. Kammmolche gibt es nicht mehr so häufig. Das ist auch so etwas, da gibt es aber im Steiger eben auch noch durch diesen kleinen Waldhausteich, der nicht weit weg vom Großen ist. Und wenn die abseits sind und weniger Menschen dazukommen und die dann auch keine Fische plötzlich da aus gut glauben, ne? Oder die denken, die tun was Gutes und setzen plötzlich irgendwelche Goldfische in Teiche. Das funktioniert natürlich alles dann nicht. Ne? Also so dieses Unverständnis für gewisse Dinge, wo man dann denkt, wenn ihr keine Ahnung habt, dann fragt erst mal oder lasst es einfach. Das ist schwierig. Also immer wenn Menschen und Wildnis aufeinandertreffen, kann es Wildnis, naja, also Natur, Menschen
kultivierte
gehört zur
Wildnis.
Natur, ja, das ist immer eine Herausforderung. Also auch da, es ist eine ewige Baustelle, ne? Aber im Steiger, denke ich mal, haben wir trotzdem noch durch diese Baumartenstruktur da ein ausgewogenes Verhältnis, würde ich jetzt mal meinen. Also die Rehe versuchen wir in einer gewissen Größenordnung zu halten. Die Wildschweine, ja, die stören im Wald nicht wirklich. Also ich denke mal, ganz dramatisch ist es da noch nicht.
Was es im Steiger nicht gibt, aber was ich total spannend finde, sind Wölfe. Wölfe kommen wieder. Wie fange ich an? Im Märchen, ne? Da gibt es ja immer den bösen Wolf. Warum ist der eigentlich da böse? Warum ist der Wolf böse? Ist der Wolf böse?
Der Wolf ist nur böse zu den Leuten mit den roten Käppchen. Nein, der Wolf ist natürlich überhaupt nicht böse. Und der Wolf gehört auch dazu. Und wie ich eben schon sagte, es ist, glaube ich, eine Herausforderung, das richtige Maß zu finden. Wo sortieren wir uns als Menschen ein und was passt in diesen zivilisierten, sage ich jetzt mal, Wald? Was geht da? Und wen und in welcher Größenordnung kann ich da noch mit einsortieren, obwohl er dazugehört? Also der Wolf, denke ich, der war hier und der gehört hier sicherlich auch her, keine Frage. Man muss nur gucken, wie viel Wolf verträgt der zivilisierte Wald oder wie viel Wolf erträgt der zivilisierte Mensch oder
wie lang ist denn der Wolf? Also ganz oder wie viel früher gehörte denn der Wolf so zum normalen Tieren im Wald und seit wann war der eigentlich weg? Also weil jetzt klingt es ja so, die Wölfe kommen wieder, irgendwie da mal einer gesichtet hier. In Thüringen haben wir ja auch immer schon mal diese Wölfin, die jetzt da noch einen Wolf gefunden hat und so. Wie ist das denn quasi geschichtlich? Seit wann?
Wahrscheinlich, also je mehr Menschen es gab und je mehr die Menschen, sage ich mal, ihren Lebensraum wahrscheinlich vergrößert haben, umso kleiner wurde der Lebensraum der Tiere. Ne? Und irgendwann waren wahrscheinlich Wolf und Mensch große Konkurrenten, weil der Mensch hatte seine Schafherde, der Mensch hat natürlich, ja, also er brauchte die Schafherde, um Fleisch zu produzieren, um Fleisch zu verkaufen. Dadurch hat er den Lebensraum des Wolfes eingeschränkt. Und also die haben irgendwann konkurriert und der Mensch war dann eben technisch überlegen und hat ihn ausgerottet. Ne? Und ich denke mal, also ich weiß gar nicht genau, wann es den letzten Wolf zum Beispiel im Steiger gab. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Gibt es bestimmt Aufzeichnungen darüber? Müsste man mal nachschauen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das sicherlich über 200 Jahre her ist. Erfurt ist preußisch seit 1806, also insofern, also ich weiß es nicht, recherchieren wir, ist auch noch eine Hausaufgabe. Wann gab es den letzten Steigerwolf? Hm. Und
aber ja, sind quasi die Wölfe jetzt nicht verdrängt, sondern schon erschossen worden, damit sie nicht die Schafe fressen und auch nicht die Rehe, die ja, Jäger gerne selber jagen wollen?
Also ich glaube, damals ging es nicht um die Rehe. Also es war einfach eine Nahrungskonkurrenz zwischen den beiden, ne? Zwischen Mensch und Wolf. Und der Mensch war einfach technisch überlegen und hat dann ihn ganz ausgerottet. In anderen Gegenden in Europa hat das nicht funktioniert. Ne? Wo weniger Menschen waren, hat er ja immer überlebt. Also er hat in Osteuropa überlebt, er hat in Rumänien überlebt. Also es gab ja Bereiche, wo er immer da war. Und das heißt, also da war da war natürlich auch der Flächendruck. Also Mitteleuropa oder Deutschland speziell ist ja so eng besiedelt, ne? Wie klein strukturiert ist das hier alles? Und da hat's der Wolf an sich auch schwer, auch jetzt. Überall Straßen, überall Eisenbahnen, überall gibt es irgendein Hindernis, ja? Da ist ja, also deshalb ist er ja auch in Mecklenburg oder in Brandenburg oder in diesen weiten Bereichen, also wo einfach die Bevölkerungsdichte nicht so hoch ist, da ist er natürlich auch schon länger da. Und dann ist natürlich da immer die Frage, wie finde ich da das rechte Maß? Also in Europa oder in Osteuropa, in Polen, Rumänien, ist er immer auch bejagt worden und er war immer auch da. Mhm. Also ich glaube nicht, dass dieser Vollschutz, unter den er jetzt hier in Deutschland steht, dass das auch das Maß aller Dinge ist. Also in Osteuropa wurde er immer bejagt und es gab ihn immer. Also er wurde einfach nur in seine Schranken verwiesen. Also ich denke, da muss man wirklich nach rechts und nach links schauen, wie machen das andere, wo er immer schon vorkam, wo man mit ihm immer schon gelebt hat, wo es also dieses Extrem nie gab. Entweder er ist da oder er ist gar nicht da. Also entweder schwarz oder weiß. Dort gab es vielleicht auch grau. Ne? Also das müssen wir hier vielleicht auch ein bisschen lernen, ne? Damit umzugehen. Wo ist es auch zu viel? Ja, wo muss ich vielleicht auch sagen, okay, jetzt reduziere ich oder muss ich das gar nicht? Also das muss man schon dass man alle, auch da wieder, alle Nutzer an einen Tisch setzt. Ne? Dass nicht der Landwirt das Maß aller Dinge ist, auch nicht der Wolf das Maß, sondern dass alle, sagen wir mal, so eine ansatzweise Zufriedenheit da, also sagen wir mal so, ja, dass die alle irgendwie damit leben können.
Du arbeitest ja auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Wenn als ich so das erste Mal, ich weiß gar nicht wann das war, davon hörte, Wölfe wieder in Deutschland und so und auch vielleicht in der näheren Nähe, dachte ich, ach, also ganz kurz so, das sind echte Tiere, also die gibt es, ja, also ich kenne sie quasi aus Märchen und was wissen denn Kinder und Jugendliche über Wölfe, beziehungsweise haben die Angst, also haben die so dieses Märchenwolfbild vor Augen?
Nein, also ist mir noch nicht aufgefallen, also das glaube ich nicht, also ich meine nicht, dass, also ich glaube, die Leute sind schon relativ aufgeklärt, manchmal vielleicht aber auch naiv, also also ich finde, das ist wichtig zu unterscheiden zwischen aufgeklärt und naiv. Mhm. Also der Wolf ist natürlich auch kein Kuscheltier. Auch das muss einem klar sein, ne? Aber ich denke nicht, dass man über Gebühr vor ihm Angst haben muss. Das sehe ich auch nicht so. Aber er ist ein Tier, der natürlich, es ist ein Raubtier. Der kommt jetzt nicht und bespricht mit einem Schaf, was er da jetzt, ne? Also das macht er nicht. Und das muss einem schon auch klar sein. Aber diese, also Angst zu schüren ist nicht richtig, aber eben auch zu sagen, natürlich, der überall, also man muss alle Befindlichkeiten versuchen zu bedenken. Also der Schafhalter, der jetzt, oder der Pferdehalter oder was auch immer, der jetzt vor Auflagen gestellt wird, also man musste alles abwägen. Mhm. Ne? Und auch die Leute muss man ernst nehmen. Also kann nicht sein, dass, wie gesagt, der Wolf dann das Maß aller Dinge ist. Das finde ich auch nicht richtig. Mhm. Und naiv darf man nicht umgehen und auch nicht. Also es ist ein Teil, gehört hier dazu, ne? Und man muss gucken.
Bevor wir gleich nochmal eine musikalische Pause machen, noch eine Frage zu Angst. Ich kenne Menschen, die sagen, oh, ich gehe gerne mal in Steiger, aber nicht nachts. Oder sogar, ich gehe gerne in den Wald, aber nicht alleine, da habe ich Angst.
Ja.
Muss man irgendwie Angst haben, beziehungsweise ist es nachts im Wald gefährlich?
Das ist ja, nee, muss man auch nicht haben. Also man muss auch, also natürlich muss man überhaupt keine Angst haben im Wald. Aber man muss wissen, im Wald knackt es mal, im Wald halten sich andere Lebewesen auf, ein Wildschwein, ein Reh, ein Dachs, ein Fuchs, was auch immer. Da gibt es Geräusche und die wahrzunehmen und nicht ängstlich zu sein, aber eben auch nicht naiv. Also ich glaube, das ist so diese Herausforderung. Viele Leute haben auch Angst vor Wildschweinen. Natürlich, wenn eine Bache sich in die Enge gedrängt fühlt, wenn sie Frischlinge hat, dann wird auch so eine Bache richtig böse. Und der möchte ich alleine da auch nicht begegnen. Aber ich bin ja ein Mensch, der merkt, da ist jetzt ein Wildschwein. Ich kriege relativ schnell mit, sind da jetzt Frischlinge dabei oder nicht? Und wenn da Frischlinge dabei sind, dann habe ich da nichts zu suchen, dann ziehe ich mich zurück. Und ne, dieses Wahrnehmen, ist da jetzt wirklich eine Gefahr oder eben also Naivität, Neugier, Wahrnehmung. Also das muss man tatsächlich wirklich schulen, denke ich. Das ist wichtig.
Wir sprechen gleich weiter in der letzten Runde.
Alles klar.
Musik von Green Day mit, ich würde es mal als Wasserrauschen am Ende bezeichnen, passt vielleicht ganz gut zu Vegetation und Regen. Im Studio bei mir ist weiterhin die Erfurter Revierfürsterin Uta Crispin und wir sprechen über Wölfe. Und während der Musik sind wir schon jetzt dahin geschlittert zu diesem echten Wolfspaar, was es da gibt. Es gab, glaube ich, also wo lebt es eigentlich? Also es gab diese Wolfsfrau und dann gab es irgendwie Wolfshybriden, also Kinder, die sie...
Mit einem Hund.
Mit einem Hund. Wieso ist das eigentlich so ein Problem? Und ich glaube, die darf und sollen auch erschossen werden?
Ja, weil das eben keine reinen Wölfe sind. Somit stehen sie dann eben auch nicht unter dem Naturschutzgesetz. Also sind nicht geschützt. Das verwischt ja sozusagen die genetische Reinheit oder wie nennt man das? Das weiß ich jetzt nicht. Hm. Also diese Hybriden sind nicht erwünscht. Und
wie kommt das eigentlich? Weil Leute ihre Hunde im Wald frei laufen lassen und die dann auf die Wölfe treffen und sagen, ach hier, guck mal und so.
Genau. Ja, also da wo der Wolf vorkommt, das ist ja, sagen wir mal, doch ein bisschen stadtferner, also für hiesige Verhältnisse, ne? Also das ist im Raum Ohrdruf, also und die Orte, die da drumherum liegen, das heißt also, es ist nicht ganz so eng besiedelt, da ist immer mal ein Dorf, wo ein Hund entwischt, ein Schäferhund oder so, und da ist das jetzt nicht ganz ausgeschlossen, dass so etwas vorkommt. Und der Truppenübungsplatz ist ja selbst auch sehr groß, sehr unübersichtlich. Also da, den kann man jetzt nicht, der ist nicht eingezäunt, ne? Das ist also ein großes Gelände, wo man nicht weiß, was da passiert. Mhm. Also insofern war das dort also, oder dort lebt dieses Wolfsrudel jetzt auch, wo auch immer der Wolfsrüde hergekommen ist.
Ja eben, wo kommt der her?
Tja, das ist so die Frage. Die kann auch ich nicht so richtig beantworten. Auf alle Fälle ist er eben da. Entweder ist er tatsächlich irgendwo hergewandert aus Sachsen über irgendwelche grünen Inseln oder grüne Bänder, die es sozusagen gibt, die man ja auch möchte, ne? Diese grünen Vernetzungsbiotope, ne? Wo man also sagt, die sind ja für diverse Tiere wichtig, ne? Auch für den Luchs zum Beispiel, dass es so grüne Bänder gibt, wo die eben lang wandern können. Weil eben alles durchschnitten ist durch Autobahnen, ICE-Trassen und weiß der Geier was, ne? Also vielleicht ist er da hergekommen, ich weiß es nicht. Und jetzt ist da dieses Wolfsrudel und irgendwann...
Und Rudel heißt es, sobald es mehr als zwei sind, oder wie? Weil Rudel klingt immer gleich so groß. Das sind ja jetzt quasi...
Es ist eine Familie.
Ja, also
es ist eine Familie jetzt, genau. Also Kindern. Da muss man jetzt gucken, wie viele Welpen sind da jetzt und wie entwickelt sich das weiter? Weil so ein Wolf hat ja schon einen großen Radius, den er durchstreift oder den er braucht.
Ja, wie viel Platz braucht er? Weißt du das?
Also quadratkilometermäßig, bin jetzt nicht der Wolfsmensch, gell? Bin ich jetzt auch, weiß ich nicht, aber ich denke schon ein großes Areal. Hm. Und die Wölfin, also wenn man hört, in welchen Orten sie gesehen wurde, also ist auch ihr Terrain schon relativ groß gewesen. Also da müsste man tatsächlich mal diese Wolfsexperten sprechen. Ich weiß nicht genau, wie groß die Quadratmeterzahl sein muss, aber wenn dann so eine Familie da existiert und eigenständige Tiere, also sowohl Rüden als auch weibliche Tiere existieren, die brauchen dann am Ende schon Raum und Futter. Und ja, dann muss man eben gucken, ne? Können wir ihnen das bieten hier?
Ja, das ist irgendwie so gegensätzlich, weil ich habe so ein, zwei Artikel gelesen jetzt dazu und dass quasi die Freude auch groß ist, endlich richtiger, echter Wolf-Nachwuchs. Also das zum einen, so für diese, ist es eigentlich geschützt, Wölfe?
Ja, natürlich, ne? Die stehen absolut unter Schutz.
So, das ist toll, aber es darf auch nicht so viel werden. So, das ist ja.
Naja, es darf auch nicht zu viel werden, das sage ich jetzt einfach aus der Sicht der Leute, die, ich habe auch Schafe, ja, und also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn mir, also ich habe die Schafe jetzt nicht im Wolfsgebiet, aber wenn mir jetzt einer sagt, okay, dann zäunt doch einfach Wolf sicher ein, ne? Ja. Mach mal. Ich bin schon froh, wenn ich die so eingezäunt kriege jetzt, geschweige denn, wenn ich das jetzt machen müsste, also es wird den, sagen wir mal, den anderen Flächennutzern, die es noch gibt, ne, jetzt sei dahingestellt, machen die das aus Jux und Tollerei, machen die das, weil sie überleben müssen, aus welchen Gründen halten Leute überhaupt Schafe heutzutage? Oder warum hat einer da irgendwelche Pferde stehen oder Rinder oder weiß ich? Das muss man jetzt natürlich gucken. Und ist das wichtig? Natürlich ist es wichtig, weil zum Beispiel Schafe auch Biotoppflege betreiben, ne? Auf Flächen, die sonst nicht genutzt werden würden oder die verbuschen würden, die zu Wald werden würden. Also insofern haben die auch eine Funktion. Der andere Flächennutzer, der wird sozusagen vor große oder für größere Herausforderungen gestellt und die muss er auch irgendwie bewältigen. Also aus dieser Sicht sehe ich das. Ne? Also für den kann das schon lästig werden. Und da muss man jetzt auch als Gesellschaft muss man jetzt fragen, brauche ich überhaupt den anderen Flächennutzer? Wer ist jetzt hier eigentlich wichtig? Und das ist ja immer, das muss ja so eine Gesellschaft auch aushalten, ne? Dass man jetzt guckt, was will ich und wie kriege ich das jetzt unter? Ne? Brauche ich die Kleinen, die Schafe halten? Brauche ich diese Flächennutzer oder lasse ich das jetzt einfach? Lasse ich das zu Wald werden, was Offenland ist? Oder wie gehe ich jetzt damit um? Also das ist ja auch landschaftsverändernd am Ende. Ne? Also da hängen ja immer noch andere Dinge dran. Ne? Wenn ich oftmals steht auch so ein Offenland unter Naturschutz. Auch das ist ja ein Widerspruch. Ne? Wenn ich das Offenland, also sagen wir mal eine Streuobstwiese, gell? Auch die steht per se unter Schutz, laut Naturschutzgesetz. Gell? Wenn ich eine Streuobstwiese nicht pflege, wird sie irgendwann zu Wald. Weißt du? Weil die Sukzession setzt ein im Randbereich. Also es Was wird irgendwann, also diese Wiederbewaldung setzt ein. Das heißt also, ich muss diese Streuobstwiese pflegen. Das schreibt mir das Gesetz vor, das Naturschutzgesetz, weil die Wiese unter Schutz steht. Aber das muss man sich vergegenwärtigen. Es ist immer menschlicher Einfluss. Ja? Also ich muss die Wiese frei halten, sonst wird sie zu Wald. Dafür kann ich menschliche Arbeitskraft einsetzen. Ich kann aber auch viel verträglicher, wunderbar Schafe nutzen dafür. Ne? Wenn ich jetzt diese Schafe wolfsicher einzäunen muss, wer trägt die Kosten? Wie gehe ich damit um? Also das sind solche Fragen, weißt du, die muss man als Gesellschaft dann natürlich klären. Denen muss man sich irgendwie stellen. Und da ist es ganz schwer zu sagen, nee, das blende ich jetzt aus. Nee, wir müssen alle an einen Tisch setzen. Die Landnutzer, die Naturschützer und so weiter. Also die müssen alle, die muss ich alle mit im Boot haben. Und das muss ich einfach hinkriegen. Das ist schwer.
Es ist schwer, es ist kompliziert und wir werden es heute definitiv auch nicht lösen können. Die Zeit ist vorbei. Libuta, es ist traurig. Ich muss mir schon wieder Fragen fürs nächste Mal rüber retten. Aber ist ja schön, so hört es niemals auf.
Genau, auf dass wir das jetzt wieder regelmäßiger hinkriegen. Hier.
Ja, vielleicht wieder in 3 Monaten oder irgendwie so ähnlich. Dann ist Herbst.
Genau.
Jetzt über den Sommer bei euch?
Vorbereitend für den Winter reparieren, Bänke bauen. Also wir sind gerade wirklich sehr intensiv am Bänke reparieren und vorbereitend für die Herbstarbeiten tatsächlich.
Ich wünsche dir eine gute Zeit, bis wir uns dann hier wiedersehen. Ich freue mich jetzt schon drauf und danke, dass es für heute geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm.